Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Erik Hövels kurz vorstellen zu dürfen. Er ist promovierter Altphilologe, Diplompsychologe und praktizierender Psychoanalytiker. Von seinem umfangreichen schriftlichen Werk der letzten 40 Jahre kann ich hier nur ganz wenig schlaglichtartig hervorheben, aber eines wird jedem auffallen, der sich die Mühe macht, in seine Schriften zu schauen. Das ist die erstaunliche Kontinuität seiner Äußerungen in all der Zeit, in 40 Jahren, in der Tradition Marx und Freuds. Sie werden auf dieser Buchmesse lange suchen müssen, bis Sie einen Autor wie ihn finden, der seine politischen und sonstigen Ansichten und Meinungen nie geändert hat. So ist das erste Buch, das er bei uns im Achimann Verlag herausgegeben hat und das gleichzeitig das erste Buch unseres Verlages war, 1983 erschienen, Marxismus, Psychoanalyse, Politik. Seine Studie über Wilhelm Reichs Beitrag zur Psychoanalyse dürfte als Standardwerk zum Thema gelten. Er ist aber auch Herausgeber und Übersetzer zahlreicher religionshistorischer Standardwerke, unter anderem von Jaya Gopal, eine historisch-kritische Bestandsaufnahme des Islam, oder von dem englischen Judaistikprofessor und engem Freund von Fritz Erik Hövels, Chaim Maccoby, in dem ebenfalls zwei Bücher in unserem Verlag erschienen sind. Neben zahlreichen anwendungsbezogenen Veröffentlichungen zur Psychoanalyse, unter anderem bei Hoffmann und Campe, ist er auch Herausgeber und Mitbegründer der Zeitschrift System UBW, Zeitschrift für klassische Psychoanalyse. Und sein Hauptwerk, von dem bis jetzt der erste Band vorliegt, das Buch Wie Unrecht hatte Marx wirklich, schließt hier sozusagen den Kreis. Heute wird er sein neuestes Buch vorstellen, Die Rechts-Links-Verwirrung. Ein Thema, das brandaktueller wohl nicht sein könnte, auch hier auf dieser Buchmesse. Und damit übergebe ich aber jetzt das Wort an den Referenten und freue mich für zahlreiches Erscheinen.
Ganz herzlichen Dank für diese freundliche Einführung. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, freue mich auch sehr, dass Sie alle neugierig genug sind, um sich über ein Thema zu informieren, das sicherlich sehr vielen auf den Nägeln brennt und von dem Sie ja jeden Tag sehr viel erleben und mitkriegen müssen, sodass tatsächlich eine gewisse Verwirrung in den Köpfen eingetreten ist, vielleicht sogar den klügsten und intelligentesten, wenn man dauernd behämmert wird, dann zündet irgendwann mal auch irgendetwas. Beispielsweise als Trotzki, der immerhin Gründer und Führer der Roten Armee, vor Stalin hatte fliehen müssen, hatte Stalin nichts Besseres zu tun, als ihm anzuhängen, er würde mit Hitler zusammenarbeiten. Balla, aber wir erleben genau die gleichen Dinge in diesen Tagen auch, beziehungsweise schon längere Zeit in diesen Jahren. Und als Trotzki dann im mexikanischen Exil endlich eine gefährdete Zuflucht gefunden hatte, gab es eine Veranstaltung, die per Rundfunkfernsehen gab es noch nicht, übertragen wurde, wo ein gewisser angesehener amerikanischer Psychologe oder Geisteswissenschaftler namens John Dewey, den damals jeder kannte, den Vorsitz führte, den kann man als bürgerlichen Liberalen bezeichnen. Und auf einmal merkte man, der hatte auch eine Reihe von ganz komischen Vorstellungen über Trotzki schon aus der Presse aufgesogen. Und es war gar nicht so einfach möglich, wieder zu den einfachen Tatsachen zurückzukehren. Nun, wir erleben ja ähnliche Dinge auch in der Makrohistorie. Zum Beispiel bei der Durchsetzung des Christentums, auf einmal hockt so ein Gott in den Köpfen, die vorher verhältnismäßig aufgeklärt waren. Einfach deswegen, weil ein dauerndes Hämmern auf die Köpfe geht und dann ist 3 gleich 1 und so weiter. Und eine ähnliche Verwirrung können wir doch nun in den letzten Jahren und erst recht in den letzten, sagen wir mal, 12 Monaten ausgezeichnet beobachten, nämlich bezüglich der politischen Begriffe rechts und links. Es ist aus diesem Grunde sicher nützlich, ich muss mich halt wesentlich, warum habe ich das Buch geschrieben, wenn ich das Ganze auch in 20 Minuten sagen könnte, das kann ich natürlich nicht. Ich kann hier nur ein Gerüst geben und kann nur die wichtigsten Punkte herausgreifen. Den Rest müssen Sie sich, weil es ja immerhin eine 400-jährige, wenn nicht längere Geschichte ist, die es zu verstehen gilt und auch ein wenig zu kennen gilt, dann selber aneignen. Ich kann also nicht mehr leisten in dieser kurzen Zeit als ein paar Stichworte. Das bitte ich Sie halt zu bedenken, wenn Sie dann darüber nachdenken sollten. Nun, die Worte rechts und links als politische Begriffe kommen aus den Ständeversammlungen des europäischen Mittelalters. Die linken Plätze galten als die weniger ehrenvollen, und wenn der König nun oder der Landesfürst die sogenannten Stände versammelte, das heißt die Privilegierten des Landes, dann saß Geistlichkeit und Grundbesitz, der sogenannte Adel, Adel heißt nichts anderes als Grundbesitz auf Germanisch, rechts vom König, sitze zur Rechten Gottes und so weiter, ist ja immer der Ehrenplatz, und soweit der Rest, der sogenannte dritte Stand, überhaupt noch vertreten war, und das war er glücklicherweise dann hin und wieder, das waren also die Bürgerlichen, die freien Reichsstädte und ähnliche, die Zunfthandwerker, wenn sie Glück hatten, dann mussten sie mit den billigeren Plätzen vorwegnehmen, also den Linken. Und daher kommt von diesen politischen Versammlungen aus dem Mittelalter der politische Begriff rechts und links, nicht der topografische natürlich. Links vom König sind also die Bürgerlichen, rechts von ihm ist die Geistlichkeit und der Großgrundbesitz. Dementsprechend war das, was diese jeweiligen Gruppen vertraten, auch für sie typisch. Das ist kein Wunder. Großgrundbesitzer waren zum Beispiel der Meinung, Erbprivilegien sind prima. Die Bürgerlichen waren dagegen der Meinung, es soll keine Erbprivilegien geben, sondern Leistung soll entscheiden. Das ist also immerhin links von der Kirche. Links von dem Großgrundbesitz. Und diese Sitzordnung hat sich nun, nachdem es der bürgerlichen Klasse gelungen war, Stück für Stück und Land für Land an die Macht zu kommen, nach ungeheuren Kämpfen, mit vielen Verlusten, Windungen hin und her, Rückschlägen, Fortschritten und so weiter, eine parlamentarische Herrschaft zu errichten, blieb die Sitzordnung im Parlament erhalten. Rechts saßen also nach wie vor die Vertreter des Großgrundbesitzes beziehungsweise diejenigen, die sich als ihre politischen Mundstücke profiliert hatten. Und links davon saßen die Vertreter des Restes, das heißt aber, soweit sie überhaupt gewählt werden konnten, eben der Bürgerlichen, teils der Großbürgerlichen, die Bankiers, auch der beginnenden eigentlichen Kapitalisten als sogenannte Unternehmer, von Bankiers zu trennen, weil sie ja die Produktionsmittel besitzen und nicht die Kredite dafür hergeben. Und schließlich der Rest in Gestalt der Handwerker. Arbeiter, wie wir sie später kennen, also Lohnarbeiter, gab es zu dieser Zeit erst sehr wenige. Ich beziehe mich jetzt auf die Zeit der Französischen Revolution und direkt davor. Die Französische Revolution selber brach unmittelbar dadurch aus, das wissen Sie ja wahrscheinlich, wenn der Schulunterricht erträglich ausgefallen ist, den jeder hinter uns bringen konnte und musste, dadurch, dass die Vertreter des Großgrundbesitzes immer verdoppelt waren. Das heißt, eine Zweidrittelmehrheit hatten, eine eingebaute. Die älteren Brüder erbten nämlich das Fürstentum oder das Landgut und was es so gab, oder die Königsherrschaft, und die Jüngeren wurden dann abgestuft, entweder Erzbischof oder Bischof oder Pfarrer und auf diese, oder Mönch. Das heißt, der geistliche Stand war nichts anderes als die Verdoppelung der individuellen Großgrundbesitzer. Damit war eine Zweidrittelmehrheit für die antibürgerliche Schicht, die Rechte, eingebaut, die rechts saß. Und dagegen meuteten sehr zu Recht die Vertreter des dritten Standes, also Handwerker und Kleinunternehmer dieser Zeit, indem sie darauf bestanden, sie gehen nicht aus Paris und stimmen auch vorher nicht ab, bevor nicht halbe-halbe statt 1:2 gemacht ist. Und so weiter, der Ballhausschwur, ich brauche die Geschichten nicht zu erzählen. Das war auf jeden Fall die Geburtsstunde des politischen Rechts-Links-Begriffs und auch gleichzeitig, wenn ich es einmal ganz pauschal so nennen darf, des geistig-programmatischen Rechts-Links-Begriffs. Und jetzt sehen wir doch einmal uns dieses Programm an. Der entscheidende Punkt rechts war, es soll alles bleiben, wie es ist, denn es passt uns ganz gut so. Wer erbt, hat Glück und wer Glück hat, ist im Recht. Beweis war schon immer so. Ich kann es also als Schlagwort nennen, die Gewohnheit. Das Produkt der Gewalt. Denn anders kann diese Gewohnheit ja nicht halten. Ja, es würde ja nicht funktionieren, dass die guten Plätze immer in irgendwelchen mehr oder weniger unfähigen Händen bleiben, die auf jeden Fall durch nichts verdient sind. Das heißt heute, ja, und das gilt aber natürlich auch für all diejenigen, die man, weil man die Gewalt hat, so schön behämmert hat, dass sie auch dafür sind, dass sie Knechte bleiben. Das heißt, die Gewohnheit derjenigen, die den Vorteil haben, wird natürlich, weil sie ja auch den Vorteil haben, also zahlen können, dafür genutzt, den Rest möglichst so zu bearbeiten, dass er dazu Ja und Amen sagt. Was ist das Gemeinsame? Antwort war schon immer so. Wenn wir also ein Fremdwort wollen, nennen wir das Tradition. Und wenn das in den Köpfen so haftet, dass sie große Probleme haben, sich dagegen irgendwie innerlich und geistig zu wehren, dann heißt das heute Kultur. Wenn jemand irgendwo ins Hirn geschissen wurde, entschuldigen Sie den Ausdruck, dann ist das Kultur, wenn es von außen von allen Seiten reingehämmert wurde. Diese Perversion des Begriffs ist verhältnismäßig neu, aber 20 oder 30 Jahre ist sie auch alt. Ansonsten bedeutet es das, woran sorgfältig gearbeitet wird. Die Urbedeutung des Wortes Kultur ist die Agrikultur, also die sorgfältige Bebauung des Ackers. Und daraus kann man nun alles Mögliche ableiten. Ich habe mich darüber andernorts geäußert, nämlich in der Nummer 100, der Jubiläumsnummer der Ketzerbriefe. Die ist dem Problem der Kultur gewidmet. Man kann sie aber auch nennen wie ein sehr unwürdiges Mitglied der Psychoanalytiker Vereinigung, der mit mir halt den Vornamen gemeinsam hat, Erik Eriksson, einmal geäußert hat, nämlich das, was die Gesellschaft in das Individuum reingestopft hat, als es schwach war und sich nicht wehren konnte und was dann daraus wurde, das nennt diese Identität. Diese beiden Begriffe sind sachlich jetzt also gleich, nämlich das behämmerte Individuum, wie es dann wurde, das ist die sogenannte Identität, oder aber auch, wenn man es von außen betrachtet, wer auf ihm vor allen Dingen ohne Lücke im Augenblick der Schwäche, das also dasselbe rumgehämmert hat, das nennt man dann Kultur. Dazu gehört beispielsweise und meistens an erster Stelle die Religion, das heißt das Denkverbot, das heißt die Gewalt gegen das Argument. So, das war jetzt alles rechts. Jetzt gehen wir nach links. Das heißt damals, als der Begriff entstand, Bürgerliche gegen Adel. In dem Augenblick ist der Gegenbegriff die Vernunft, das Argument, die Aufklärung. Es waren alles Bürgerliche oder Adlige, die zu den Bürgerlichen übergegangen waren, weil sie die Vernunft attraktiver fanden als ihre Privilegien. Das Recht attraktiver als das Unrecht, selbst wenn es zu ihren Gunsten war. Einer dieser Adligen, allerdings ein sehr Neuadliger, war Holbach in der Französischen Revolution, der Baron Holbach, ohne den die Aufklärung sehr viel weniger Schutz gehabt hätte. Man konnte sogar, wenn man eines seiner Bücher besaß, dafür verbrannt werden in Frankreich. Es war die Aufklärung, das heißt gegen die Religion, für die Vernunft, für die Selbstbestimmung und nicht für die Gewohnheit, für die Vererbung der guten Plätze, sondern durch Leistung sollen sie kommen, aber nicht durch Erbschaft. Das war das linke Prinzip. Ich wiederhole also, Vernunft gegen Gewohnheit, Aufklärung gegen Religion. Nun, wenn Sie diese merkwürdigen Leute, um es mal zu sagen, die heute in Staatskunst stehen, angucken, dann ist doch sehr merkwürdig, wie gut sie sich mit der Religion vertragen. Vor dem saudi-arabischen Stand haben sie beispielsweise zur Freilassung Badawis niemals randaliert. Ist das nicht komisch? Die sollen also links sein? Ja, auch wenn die Zeitung es tausendmal wiederholt, ist das nicht komisch? Das ist doch mindestens wie 3 und doch 1. Es ist also ein Gewaltergebnis, das auf jeden Fall zur Empirie, das heißt zu den letzten mindestens 300 Jahren der Geschichte, wo es diesen Begriff gibt, im groben Widerspruch steht. Das ist aber nur der erste. Der zweite und wichtigste, vielleicht noch wichtiger, das kann man schlecht sagen, sie gehören zusammen, also Vernunft gegen Herkommen, gegen Kultur, Identität und so Schreiworte, das ist der erste Rechts-Links-Gegensatz. Wie es eine Wasserscheide gibt, und das eine läuft in den Atlantik und das andere läuft ins Mittelmeer, und zwar vom ersten Millimeter an, so ist bei der Anerkennung der Vernunft als oberster Instanz und daher der Meinungsfreiheit die Scheidelinie zwischen rechts und links. Als der Oberbürgermeister von Frankfurt vor wenigen Monaten in der dortigen Buchmesse eine Stürmergesellschaft gegen einen ihm und der Regierung missliebigen Verlag anführte, hat der betreffende Verlagsstandinhaber gesagt, wir sind jederzeit zum Dialog bereit. Also das Gleiche wie die Aufklärer. Das Gleiche wie ich selbstverständlich auch, denn in deren Tradition sehe ich mich und möchte auch möglichst viele in diese Tradition hineinziehen und von der Religion und Gewalt weglocken. Da kam, mit euch rede ich nicht. Das ist die rechte Position, die Argumentverweigerung. Falls Sie eine Delikatesse haben wollen, im Alter von 17 Jahren habe ich ein Stück darüber geschrieben, es heißt Vaitoreke, man kann sich es auch anhören. Ich hatte keinen Grund seither, die Thematik im geringsten zu ändern. Das sage ich allerdings nur für Leute, die Sinn für Stücke und Literatur haben. Für den Rest ist das wahrscheinlich langweilig. Bei allen anderen garantiere ich, dass sie nicht langweilig sein werden. Nun aber wieder zur Historie und zum eigentlichen Thema. Wir haben also den Gegensatz Vernunftprimat oder Gewaltprimat. Denn wenn wir von so einer Identität, Kultur und so weiter reden, dann ist das ja nichts anderes als ein Gewaltergebnis, wie das kleine Kind beim Aufwachsen behämmert wird, bis sich schließlich im Gehirn was verbogen hat. In Zeiten, in denen es möglich ist, durch eigene Leistung etwas zu erreichen, und das war in der bürgerlichen Aufstiegszeit der Fall, im Gegensatz zur Spätantike, im Gegensatz zu der Leibeigenschaft des Mittelalters, dann fördert das die Vernunft, die Behämmerung kann überwunden werden. Ich sage das jetzt alles in volkstümlichen Begriffen, ich kann das selbstverständlich auch in wissenschaftliche übersetzen, aber das ist jetzt weniger nötig. Man muss es einfach verstehen. In dem Augenblick hat die Vernunft eine Chance, dagegen in allgemeiner Knechtschaft verrottet sie wieder. Aus Europa ist sie für knapp 1000 Jahre, mindestens 800 Jahre verschwunden gewesen mit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches und der christlichen Pest. Dementsprechend dem Alphabetisierungsgrad von 80%, das war Rom in seiner Glanzzeit, zu 0,3%, das war nach der christlichen Machtergreifung im Mittelalter. Nun, aber im 12. Jahrhundert, als endlich wieder so etwas wie eine bürgerliche Klasse aufkam, vorher gab es sie einfach nicht, auch keine Städte mehr oder keine Nennenswerten, in dem Augenblick kam auch die Vernunft wieder zurück auf die Erde, jedenfalls in den europäischen Teil desselben, verbindet sich mit dem Namen Abelard, verbindet sich mit dem Namen der Nominalisten, das heißt derjenigen, die sich gegen die Suggestion stellen. Was kann man machen, um sich nichts einreden zu lassen? Antwort, die Vernunft als oberstes Kriterium überall und grenzenlos durchboxen. Da kam natürlich die Inquisition auf den Plan und so weiter. Aber hier beginnt schon im 12. Jahrhundert, nicht vorher, aber dann der Rechts-Links-Gegensatz. Äußerte sich damals als der Gegensatz Nominalismus-Realismus. Mit Realismus ist keine Kunstrichtung gemeint, die besonders wirklichkeitsgetreu malt oder schreibt, sondern damit ist gemeint, wenn es ein Wort gibt, muss es auch eine Sache dazu geben. Und die Erkenntnis der Linken, wenn Sie wollen, der frühen Bürgerlichen geführt, geistig geführt, nicht politisch, geistig geführt durch einen gewissen Abelard, vertrat halt, wenn es Worte gibt, muss es die Dinge dazu noch längst nicht geben. Worte, die nur unsere Verständigung über die Realität als solche sagen, sind nichts aus. Die kann man nur mit den Sinnesorganen wahrnehmen. Worte können nur der Kommunikation dienen. Wenn also von Gott und den Hexen die Rede ist, bedeutet es noch längst nicht, dass es Götter und Hexen auch geben muss. Natürlich kann es sie geben, es könnte ja von Hobel die Rede sein oder von Käfern, die gibt es tatsächlich. Aber das wissen wir durch die sinnliche Wahrnehmung, nicht durch Worte. Da war die Kirche aber munter. Und wir haben den Rechts-Links-Gegensatz schon an dieser Stelle. Jetzt fragt man sich natürlich, warum hat die Urlinke immer darauf bestanden, dass das Wort gewaltlos bleibt und jede Diskussion unbedroht sein muss und diszipliniert stattfinden soll? Antwort, weil sie keinen Grund hatten, sich vor dem Argument zu fürchten. Wer sich vor dem Argument fürchtet, ist gegen die freie Meinungsäußerung und gegen die disziplinierte Auseinandersetzung. Der ist für Geschrei und Gewalt. Der liebe Gott ist ja gar nichts anderes als eine Art Personifikation der Gewalt. Die Anbetung der Gewalt, mehr ist es ja gar nicht. Als Psychoanalytiker kann ich sagen, ein malignes Introjekt, das in abstrakter Form Über-Ich genannt wird. Aber der entscheidende Punkt ist etwas, was in der Schwäche eines einzelnen Menschen in dessen Hirn reingerutscht ist und sich dann an übermächtige Personen anlehnt, gegenüber die das kleine Kind machtlos war. Das ist nichts anderes, als was ich die personifizierte Gewalt nenne. Und wer sich der unterwirft und dann munter wird, zum Beispiel Pogrome macht, das heißt, das, was ihn ausgemacht hat, woran er sich aber nicht mehr erinnern will, dadurch bekämpft, dass er möglichst viele Leute umbringt oder wenigstens verfolgt, wenn es mit dem Umbringen nicht klappt, die ihn an seine verdrängten eigenen Bestandteile erinnern, ohne dass er das weiß, er ist getrieben durch etwas Inneres, dann nennt sich dieser Vorgang nach Freud Projektion. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und daran erkennen wir auch die Rechte, die projiziert jedes Mal. Ein Vernunftargument hört sie nicht gern, denn Vernunft hat sie ja in ihrem Hirn auch, aber niedergeknüppelt. Und wer jetzt daran erinnert, soll seinerseits vernichtet werden. Das ist die Projektion. Und hier ist nun der Zusammenhang zur Meinungsfreiheit wieder gegeben. Das heißt, die Ich-Stärke entsteht dadurch, dass der Vernunft keine Gewalt entgegengesetzt wird und sie sich grenzenlos entfalten kann und umgekehrt die Verkrüppelung von allem durch das Gegenteil. Wo kann man die Vernunft noch anwenden? Wir kommen zum zweiten und wichtigsten, genauso wichtigen Punkt. Entweder, indem man gehorcht, wo die Macht ist, Erbschaft, Gewohnheit, Kultur und lauter so Zeug, oder man einigt sich vernünftig. Letzteres vertraten die Aufklärer ebenfalls, und zwar diesmal in Gestalt, nicht von Voltaire, sondern von Rousseau. Und seither ist das politische Grundprinzip alles Linken der Gesellschaftsvertrag. Nicht der König ist ein guter Mensch, beweise er ist König oder so, deswegen sollte man ihm gehorchen. Wenn er nicht so gut ist, sind wir selber dran schuld. Oder irgend so ein Dreck, sondern wir einigen uns vernünftig. Das gilt für alle Menschen. Daher der Gedanke der Menschenrechte, die nichts zu tun haben mit Tradition, Rasse, geografischem Zufall und was es sonst noch geben kann. Zum Beispiel auf der letzten Buchmesse, ich glaube sogar hier, randalierte irgendeine Frau, die offensichtlich regierungsnah war, gegen die Menschenrechte mit, und gegen die Vernunft mit dem Satz, das ist eine Erfindung, die Vernunft oder die Menschenrechte sind eine Erfindung weißer Männer. Wenn es so wäre, dass Geschlecht und Hautfarbe da etwas zu sagen haben, muss ich sagen, dann müsste man die schwarzen Frauen aber zum Schweigen bringen. Die aufgeklärte Haltung ist aber, Rasse und Herkunft und Geschlecht haben nichts verloren bei der Diskussion, sondern ausschließlich die Vernunft, und zu dieser sind im Gegensatz zu dem, was die Reaktionäre behaupten, alle Menschen fähig, unabhängig von Rasse und Geschlecht, nur natürlich nicht unabhängig von dem, was sie als Kinder erlebt haben. Denn wenn man jemanden dauernd auf den Kopf haut, wird der Kopf natürlich schlechter sein hinterher, als wenn man das nicht getan hat. Wenn ein Kind verwahrlost nicht an Bücher kommt, sondern Bim 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 oder Allahu Akbar hört, wird es im Durchschnitt natürlich dümmer sein. Aber das liegt nicht daran, dass es von Natur aus schlechter wäre. Das Ziel der Aufklärung, daher das linke Ziel, muss also sein, erstens die gesellschaftlichen Verhältnisse auf vernünftige Mehrheitsentscheidungen zu gründen, deren Diskussion nicht behindert werden darf, am allerwenigsten durch die Inhaber der guten Plätze und deren Spezies, die sie schützen. Und zweitens, dass die Sprachdisziplin erhalten bleibt, damit die Gewalt aus der Debatte kommt, damit tatsächlich das Ergebnis mit der höchsten Wahrscheinlichkeit den Interessen der Mehrheit entspricht und nicht denen, die besser gelernt haben, anderen über den Mund zu fahren und die dementsprechend die Gewaltmittel haben. Ich wiederhole also, und da bin ich weiß Gott nicht der Erste, das können Sie bei einem ganz unverdächtigen, eher etwas rechtsgerichteten, aber leidlich aufgeklärten Autor wie Thomas Mann schon in dessen Dr. Faustus nachlesen, der Unterschied zwischen den Nazis und ihren wenigstens einigermaßen liberalen Gegnern, erst recht der Linken dieser Zeit, war immer, die Linke besteht auf dem Gesellschaftsvertrag, der Rest macht irgendwas mit Gefühl und so. Das heißt mit Gewalt. Daher kommt nämlich das Gefühl im Allgemeinen. Der Gesellschaftsvertrag als Prinzip gegenüber geerbter Gewalt und geerbten Vorteilen ist das linke Prinzip. Ich sage ein letztes, weil dann leider die Zeit ausläuft. In dem Augenblick, in dem die Bürgerlichen selber, nachdem sie die Herrschaft entweder übernommen hatten oder mit den Großgrundbesitzern wie in England, auch Preußen teilweise, geteilt hatten oder denen deren Windschatten blieben, wie zum Beispiel in Österreich, aber sich da doch ganz wohl fühlten, weil sie zunehmend auch Vorteile und vererbliche gute Plätze hatten, rückten sie Stück für Stück von dem linken Prinzip, mit dem sie begonnen hatten, wieder ab und liebäugelten dementsprechend mit ihren alten Feinden aus dem Gepfaff und sogar dem Adel. Fanden beispielsweise lieber in Bismarck ihren Führer als in Engels und so weiter. In diesem Augenblick wurde die Linke sozial abgelöst durch die Arbeiterklasse. Diese nahmen die bürgerliche Versprechung gemeinsamer Entscheidung in freier Debatte beim Wort und deswegen hatten diejenigen, die jetzt ihrerseits aber bürgerlichen Besitz erbten, nicht leibeigenen Besitz, allmählich auch Geschmack daran gefunden an der Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und an dem Schulterschluss mit dem Gepfaff. Das heißt, das linke Prinzip wanderte dann im 19. Jahrhundert allmählich vom Bürgertum in die Arbeiterklasse. Nun, ich mache es sehr kurz, durch einen entsprechenden Schulterschluss, erst durch Hitler, dann aber ziemlich weltweit, gelang es, deren Führung wieder auszurotten. Die Sowjetunion wurde ja kurz nach Gründung von den USA und von England 1918 überfallen. Die spielten mit ihr Syrien und es war außerordentlich schwierig, nahmen noch ein paar Invasoren mit, auch Japaner und Franzosen, aber sie waren die wichtigsten. Es war sehr schwer, sie rauszuwerfen. Sie hinterließen ein zerstörtes Land. Und in diesem Augenblick kann man, wenn absolute Hungersnöte und Versorgungsschwierigkeiten und zerstörte Industrieanlagen sind, natürlich nicht mehr so leicht frei diskutieren wie vorher. Und infolgedessen kam leider in die Sowjetunion zur königlichen Freude ihrer Feinde außerhalb desselben der Wurm rein. Und eine Dekadenz in See und ein Verlassen der ursprünglichen Prinzipien, von denen oft nur noch Hülsen übrig blieben. Das spricht nicht gegen die Prinzipien, es spricht nur dafür, dass es nicht erlaubt ist und scheußliche Folgen hat, wenn man mit einem anderen Staat Syrien spielt. Nun, die Spieler haben zwar verloren, sie flogen aus, aber unter zu großen Opfern. Und seither war die Schadenfreude über die Dekadenz des linken Prinzips groß. Es erwachte dann noch einmal in einem sehr dünnen Aufguss, für den diejenigen, die ihn trugen, natürlich nichts können, dass es so dünn ist. Denn Hitler hatte ja vorgearbeitet für die FDGO. Er hatte ja die intelligentesten, opferbereitesten, übersichtsfreudigsten Menschen scharenweise getötet. Nicht nur als Individuen, sondern auch im Sinne einer Art Rasterhinrichtung, wo sich die intelligentesten, klügsten, vorteilslosesten und so weiter konzentrieren. Die bringen wir möglichst um. Auch der Grund für den Antisemitismus. Warum? Weil eine religiöse Minderheit, die misshandelt und geschuriegelt worden ist lange Zeit, natürlich im Durchschnitt vorsichtiger sein wird und klüger als die, die immer Mäh und Mühe machen können, weil sie sich in der Menge verbergen können. Also ist anzunehmen, dass zum Beispiel den Baha'is jetzt in Persien oder eben in den Juden in Europa grundsätzlich eine größere Bereitschaft zum zusammenhängenden Denken gewesen war, als in denen, die leichter sagen können, mein Name ist Hase, ich muss nicht denken. Daher die Rasterhinrichtung auch dieser Gruppe, aber es war nicht die einzige. Das war das rechte Prinzip. Man könnte das rechte Prinzip sogar bezeichnen als die Feindschaft gegen den Geist und gegen den Dialog und das linke dagegen als das Prinzip der Freiheit und der Vernunft. Und mit dieser Übersicht möchte ich heute erstmal schließen, weil ja wenig Zeit haben und nur eine mäßige Akustik. Ich danke Ihnen außerordentlich dafür, dass Sie so ruhig und diszipliniert unter der allgemeinen Drohung, die ja jeder spürt, mir zugehört haben. Hoffentlich habe ich mich deutlich ausgedrückt.
So lange. Dann machen wir Diskussion.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie so gut durchgehalten haben. Jetzt, ich habe auch deswegen mich so kurz gefasst, damit Sie noch die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen oder Einwände. Denn das ist ja gerade das Gute, wenn der Dialog ohne Gewalt und Disziplinlosigkeit abgehen kann. Denn vieles, was ich sage, widerspricht ja völlig dem, was die Schule und Zeitungen einen reinstopft. Und infolgedessen wird mancher über dieses und jenes vielleicht verblüfft sein und es zunächst nicht verstehen können. Ich habe mich über die meisten Punkte ja gar nicht ausgelassen, zum Beispiel über die immanenten Gefahren, die dem linken Prinzip grundsätzlich drohen. Ich will Ihnen eine Anregung geben. Reiche Leute können immer arme Leute bestechen, aber arme Leute niemals reiche. Auch so ein Problem.
Mikro. Ja, vielen Dank erstmal für Ihre Ausführungen. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe und Ihnen in der Art und Weise folgen konnten, wie Sie es sich gedacht haben, dann konstruieren Sie hier eine quasi universalistische, essentialistische und überhistorische Linke, die schon immer heute so gewirkt hat, nämlich in dem Hochhalten eines vorurteilsfreien Dialogs und dagegen steht eine privilegienbehaftete Rechte, die eben alles tut, um das irgendwo zu unterminieren. Jetzt ist es natürlich so, dass auch die Begriffe rechts und links, wie Sie es ja auch angedeutet haben, von der ständischen Gesellschaft bis hin in die Gegenwart mehrmals den Bedeutungsgehalt und damit auch die Trägergruppe gewechselt hat. Aber ich glaube, das geht erstmal am Kern vorbei, weil die der Kern des Begriffs links muss in der heutigen Diskussion, die sich ja vor allem im internationalistischen Bereich irgendwie konstituiert und ja gerade mit den Formeln Toleranz, Offenheit, Vielfalt jongliert, muss ja nicht zwingend notwendig inhärent gewalttätig sein. Also wie kommt diese Konstruktion oder diese Klammer zustande zwischen formulierter Offenheit und inhärenter Gewalttätigkeit?
Ich weiß nicht, ob ich alles verstanden habe, aber ich möchte ein paar Dinge erstmal richtigstellen. Sie haben das Wort essentialistisch gebraucht. Nichts ist mir ferner, denn was Sie gemerkt haben, ist ja doch, dass ich eine historische Ableitung gegeben habe. Das ist ja das Gegenteil. Essentialistisch hieße nichts anderes als einen Begriff allem weiteren voranstellen, den man sich aus den Fingern gesogen hat. Nun, was ich gerade versucht habe, in aller Breite zu machen, ich kann es ja nicht breiter in der zur Verfügung stehenden Zeit, dann müssen Sie es schon hier nachlesen. Und wenn Ihnen das nicht genügt, dann lesen Sie am besten von Wittvogel, Karl August Wittvogel, Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Das sind dann allerdings etwa 400 bis 500 Seiten. Da müssen Sie sich durcharbeiten, wenn Sie es noch genauer wissen wollen. Es handelt sich natürlich um historische Begriffe. Aber es ist nicht verboten, aus historischen Begriffen das Wesentliche herauszuziehen. Essentia heißt das Wesentliche. Zum Beispiel, man darf nicht von der Idee einer Meise ausgehen oder der Idee eines Käfers und dann in die Welt gucken, ob da sowas krabbelt oder fliegt, sondern andersherum ist es richtig, ich sehe, dass es gewisse Tiere gibt, die da herumkrabbeln oder herumfliegen, und dann gucke ich, haben die Gemeinsamkeiten. Und wenn ich dann noch dahinter komme, dass sie sich untereinander immer fruchtbar fortpflanzen können, dann weiß ich, sie gehören zu einer Art. Und wenn sie dann anatomische Übereinstimmungen jedes Mal aufweisen, unabhängig davon, ob die Beine lang oder kurz und so weiter sind, die Fühler vor den Augen oder hinter den Augen eingelenkt, aber immer für vorne und immer Fühler, dann weiß ich, diese Gruppe gehört zusammen, hat eine gemeinsame Abstammung. Das ist eine Realität. Das ist ganz und gar kein Wort, gar kein vorangehender Begriff, sondern der Begriff wird aus der Wirklichkeit gewonnen. Und was ich jetzt ziemlich ausführlich versucht habe, war den Begriff links aus der Wirklichkeit zu gewinnen. In diesem Fall der politischen, historischen Wirklichkeit der letzten 300 und sogar der letzten 800 Jahre. Genauer kann ich das in dieser Zeit nicht, aber bestimmt nicht, weil es schwierig wäre, sondern weil es halt viele Einzelheiten sind. Aber was wir festhalten können ist, niemals darf man einen Begriff für zwei Sachen anwenden, die sich ausschließen. Das heißt, man kann nicht gleichzeitig gegen die Religion und für die Religion sein. Man kann nicht gleichzeitig gegen die Tradition als Richtlinie und somit gegen die Vernunft als Richtlinie sein, also die freiwillige Vereinbarung, die politische Abstimmung, und sagen, so ein Saudi-König ist ganz prima, weil das da die Kultur ist und das ist jetzt links und wir schlagen jeden tot oder zusammen, der was anderes sagt. Das ist dagegen rechts. Das ist genau, nun muss man natürlich eines wissen. Links und rechts haben auch etwas zu tun mit der politischen Protektion, also dem Schutz der Betreffenden. Die Rechte ist, solange die Regierung auf Erbschaftsprivilegien beruht, beziehungsweise für diejenigen tätig ist, die die großen Erben haben, und das ist unsere ja genauso wie die amerikanische oder jede entsprechend kapitalistische oder in alter Zeit feudalistische, absolutistische und so weiter Regierung, dann hat die natürlich gut lachen. Verstehen Sie, was ich meine? In diesem Augenblick werden diejenigen, die dann gewalttätig werden, auch wissen, es passiert ihnen nichts. Denn die Justiz ist ja letztlich von denen kontrolliert, die die Vorteile haben. Und für die werden sie eingesetzt, zum Beispiel um zu leugnen, dass sie die Vorteile haben, dass sie in Wirklichkeit nur der gemeinsame Nutzen. Und lauter so Zeug, das ist die Ideologie in diesem Fall, die dann in den Schulen erzählt wird. Aber der entscheidende Punkt ist, die Rechte, solange die Erbenden, die also nicht durch Leistung, sondern durch Erbschaft auf die guten Plätze gekommen sind, das Sagen haben, nicht die kleinen Erben, sondern die richtig großen, Soros, Rockefellers und so weiter, die wirklich was zu sagen haben dadurch, solange das der Fall ist, fühlt sich natürlich die Rechte, ist die Rechte in ihrem Kielwasser und ihre Regierung schützt sie. Es kann doch nicht eine Regierung links stehen, die gleichzeitig Scheiche, Saudi-Könige, Islamisten und jeden Dreck dieser Art schützt und andererseits behauptet, nur die Vernunft soll über gute und schlechte Posten entscheiden, das heißt die Leistung beispielsweise. Das geht doch nicht. Und da kann man sagen, wir setzen natürlich dieses 300 bis 500, sogar 800 Jahre bewährte Prinzip, einigen wir uns auf der Basis der Vernunft, damit die guten Plätze durch Leistung oder Ähnliches, aber nicht durch Erbschaft zustande kommen. Da kann man nicht sagen, doch, sollen sie ruhig, ist doch Kultur. Dann ist zu viel, das geht nicht. Feuer und Wasser können nicht in einen Topf, genauso wenig wie das Wüten gegen die Vernunft, weil natürlich diese Vernunft gegen die Privilegien spricht. Es lässt sich nicht vernünftig rechtfertigen, warum so ein Soros die halbe Welt regieren soll, nur weil er der zweitreichste Mann derselben ist oder Ähnliches. Weswegen ihm der amerikanische Wahlausgang auch nicht gefiel am Rande. Das kann nicht links sein, verstehen Sie? Man kann nicht zwei Sachen, die einander hundertprozentig widersprechen in allen Wesen, eben in der Essenz, da ist sie wieder. Man kann sie nicht in den gleichen Begriff packen. Ich hoffe, das ist eine gute Antwort. Ja. Ich habe also eine historische Ableitung gemacht, keineswegs einen Begriff a priori gesetzt.
Ja, ich habe eine Frage als interessierter Laie, bin ich noch neugierig, was Sie dazu sagen. Sie wissen, der letzte Papst, Ratzinger, hat, wenn ich ihn recht verstehe, versteht er seine Theologie nicht als Gegensatz von Vernunft und Theologie, sondern im Gegenteil. Er meint, eben über die Vernunft kommt man gerade zur Religion. Und sein Oeuvre ist ja doch 1,5 Meter wenigstens oder 2 Meter, und wenn Sie mal in die Einführung ins Christentum reinschauen, was einem immer auffällt, das ist in sich schon schlüssig. Also es ist schwer, da irgendwo Ansatzpunkte zu finden, wo man sagt, hier irrt er. Also das ist schon auf hohem Niveau argumentiert. Das würde mich mal interessieren, wie Sie den Gegensatz von Region und Aufklärung oder Vernunft dann sehen.
Sehr gerne. Durch den Hypothesenminimalismus. Das heißt, das wissenschaftliche Prinzip. Wer etwas behauptet, muss sagen, woher er es hat. Ich bezweifle sehr, dass irgendwelche Geschichten des Herrn Ratzinger da besonders aufeinander aufbauen und besonders logisch sind. Ich bin dabei, ich schreibe nebenbei wieder ein neues Büchlein nur am Rande, nämlich Der Suggestionsapparat. Das wird die kurze Kirchengeschichte, weil die von Deschner halt einfach zu lang ist. Und da erlaube ich mir, eine kürzere zu versuchen. 6 Kapitel habe ich schon, 30 werden's. Aber der entscheidende Punkt ist, die Prinzipien der Wissenschaft, das heißt, der Vernunft, sobald sie auf die Wirklichkeit angewendet wird. Verstehen Sie, man muss die Vernunft ja nicht auf die Wirklichkeit anwenden. Man kann ja auch im Konjunktiv bleiben. Dann heißt das Ergebnis Mathematik. Die Mathematik ist von der Wirklichkeit unabhängig. 3 und 3 ist immer 6, auch für den Fall, dass niemals genau 3 Gegenstände und nochmal 3 Gegenstände zusammenkommen sollten. Wenn Sie ganz komplizierte, lange Zahlen nehmen, werden Sie es merken. Aber wir können immer sagen, sobald 3 Gegenstände mit 3 weiteren Gegenständen zusammenkommen, sind es 6 Gegenstände. Ob Sie das wirklich tun, hat damit nichts zu tun. Aber wenn wir über die Wirklichkeit Aussagen machen wollen, dann gelten andere Prinzipien, nämlich erstens der Induktionsprimat. Mir muss etwas auffallen, oder um mit Aristoteles zu reden, die Wissenschaft beginnt mit dem Staunen. Also mir fällt was auf und jetzt gucke ich, ist das Zufall, ich muss also experimentieren oder nicht, ist ein Zusammenhang da etc. pp. Zweitens aber der Hypothesenminimalismus. Also nehmen wir mal an, entschuldigen Sie, mir fällt kein besseres Beispiel ein, irgendwo liegt ein Stück Hundekot. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder irgendein Hund hat da hingekackt oder der liebe Gott hat ihn dort erschaffen. Das Letztere überlasse ich dem Herrn Ratzinger, aber ich bevorzuge den Hypothesenminimalismus. Und da kann er so lange Bücher schreiben, wie er will, das werden nur endlos Platten. Wen es da interessiert, kann ja mal überprüfen, ob das wirklich so ist. Sonst müssten wir nämlich diese 1,5 Laufmeter Endlosplatten hier abspielen und das können wir nun mal nicht. Ich frage mich aber sehr, ob es sich lohnen würde. Das ist der entscheidende Gegensatz zwischen Aufklärung und Religion. Die Religion zieht sich was aus den Fingern. Zum Beispiel gestern Nacht waren Sie auf dem Blocksberg. In Ihrem Bett haben Sie einen Scheinleib hingezaubert, auf das jeder denke, Sie wären nicht auf dem Blocksberg. Beweisen Sie, dass Sie nicht auf dem Blocksberg waren. So, der Radikale sagt, kann nicht beweisen, wird verbrannt. Dann gibt es den furchtbar Aufgeklärten, der sagt, naja, man kann nicht beweisen, dass er auf dem Blocksberg war, aber man kann auch nicht sagen, dass er nicht auf dem Blocksberg war. Das ist von Kant. Man kann den lieben Gott zwar nicht beweisen, bin ich aber aufgeklärt, wa? Aber man kann ihn auch nicht widerlegen. So ein Quatsch. Wer etwas behauptet, muss es beweisen. Nicht umgekehrt. Bei jedem gerechten Gericht geht es so, dass das Gericht die Anklage beweisen muss, nicht der Angeklagte die Unschuld. Und dann kommt schließlich der Hypothesenminimalismus und das ist der große Götterkiller. Das hatten wir jetzt gerade an dem Stück Hundekot. Hat es da ein Hund hingeschissen oder hat der liebe Gott ein Stückchen Hundekot gerade jetzt erschaffen? Die zweite Behauptung ist nicht a priori auszuschließen. Die Logik kann sie nicht ausschließen. Aber die Logik kann uns sagen, dass dazu viel mehr Zusatzannahmen nötig sind, als dass da gerade ein Hund vorbeigekommen ist. Wir müssten also beispielsweise ausschließen, dass in den letzten 2 Tagen dort ein Hund vorbeikam und. Wir müssten ausschließen, dass es vielleicht ein anderes Lebewesen war. Vielleicht der behauptet hat, jetzt soll man da mal nachgucken. Und der war es in Wirklichkeit. Und sowas. Das ist ja alles möglich. Aber der entscheidende Punkt ist diese 3 Prinzipien. Induktionsprimat, Hypothesenminimalismus und schließlich Logik der Argumentation. Das kann kein Voidula, das kann überhaupt kein Religionsvertreter. Der bringt immer seinen Gott und sagt dann, Age Beige. Beweisen Sie mal, dass ich mir den nicht aus den Fingern gesogen habe. Jetzt guckt keiner. So geht's nicht. Das ist der Unterschied zwischen Wissenschaft und Religion und damit auch zwischen links und rechts. Rechts ist die Gewalt, denn in Wirklichkeit kommen Götter von der Gewalt. Wenn die Kinder die nicht vorgeknallt bekämen, könnten sie schon Neurosen entwickeln. Das habe ich in einem meiner frühesten Werke geschrieben, der Oedipus-Komplex und seine politischen Folgen. Das können Sie auch kaufen, ist nämlich glücklicherweise sehr billig und dünn. Es ist Freud in kürzest Format. Da ist der entscheidende Punkt. Ohne die Dressur, wenn also keine Religion in die Köpfe reinkommt, entwickelt sich bestenfalls ein individueller Aberglaube. Wie zum Beispiel in China, wo die Chinesen zwar von ihren Kaisern ganz schön gequält wurden beim Kanalbau und Mauerbau, aber nicht gezwungen wurden, sich irgendwelche Götter einzubilden. Und infolgedessen neigten sie dann zum Aberglauben, aber der war harmlos. Also die schwarze Katze von rechts oder links oder sowas, das ist nicht so schlimm wie so ein Allah oder Jahwe. Ich hoffe, dass ich nicht zu lange antworte.
Ja, danke für Ihre Ausführungen. Ich habe meine Frage, und zwar, Sie sagen, dass Sie das Linke aus der Realität ableiten und dass wer Gewalt ausübt, im Prinzip Angst vor der Richtigkeit der Meinung der anderen hat. Und ich würde jetzt sagen, dass das jetzt so eine Buchmesse wie diese schon auch vielleicht ein Gradmesser dafür ist, was gerade so in der Gesellschaft vor sich geht. Wie würden Sie das dann bewerten, dass eigentlich jetzt zum Beispiel auf dieser Messe die Gewalt eher von links ausgeht? Ist das hilfreich für Ihre Sache?
Zweifellos. Ich mache nämlich als Hypothese Minimalismus und sage, es ist von rechts. Das wird nur links genannt. Ich kann das mal ausführen. Ich sage, die Gewalt geht selbstverständlich von rechts aus. Die sogenannte neue Rechte unterscheidet sich von der Pseudolinken dadurch, dass sie weniger radikal ist. Ich kann mal einen unzweifelhaften Linken bringen aus der Geschichte. Sie verstehen, was ich meine. Ich nehme also die Geschichte etwas Reales, nicht was ich mir aus den Fingern sauge. Und da hatten wir beispielsweise einen sehr bedeutenden Menschen meines Erachtens, das war André Breton, der Gründer des Surrealismus, und er sagte, ich habe immer alles getan, oder wir, die Surrealisten, haben immer alles getan, um Familie, Religion, Vaterland zu bekämpfen. Bei Familie und Religion können wir heute noch feststellen, wo sie in den letzten 200 Jahren eine authentische Linke finden, finden sie selbstverständlich auch diese Gegnerschaft. Und natürlich auch gegen das Vaterland in dem Sinne, dass geleugnet wird, dass es innerhalb eines Landes große Interessenunterschiede gibt und dass es für den gewöhnlichen Menschen keinen großen Grund gibt, die Interessen irgendeines Fürsten zu verteidigen oder eines Krupp meinetwegen oder Soros oder Rockefeller. Statt zu sagen, wir sind alle Deutsche, wir sind alle Amerikaner, naja, wir unterscheiden uns aber vielleicht ein bisschen im Besitz, wäre die linke Antwort. Dadurch kommt das Vaterland weg. Jetzt ist aber, die neue Rechte wendet sich dagegen, dass die falsche Linke sagt, wir sind zwar für Familie, wie ihr auch, wir sind für Religion, wie ihr auch, aber wir sind für den Imperialismus und nicht für das Land, wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Spanien und so weiter, das von den Amerikanern unterworfen wurde. Wir sind also für einen fremden Herrn und ihr verteidigt den eigenen und das ist abscheulich. Wir wollen, dass die amerikanischen Kapitalisten alles kriegen. Also das heißt, der Unterschied ist, die radikale gegenwärtige Rechte, die auch wirklich als SA auftritt, wenn man nicht guckt, dann sind die extrem gewalttätig. An einigen echten Morden, da war ich im Hintergrund, konnte man sie gerade noch hindern, nur am Rande, das ist eine andere Geschichte. Auf Wunsch, was es gab in Karlsruhe, das ist schon fast 20 Jahre her, kann ich erzählen, sie wird einfach vom Staat geschützt und leistet sich daher viel. Warum? Weil sie prügelt für die Weltherrschaft der USA, und zwar des US-Kapitalismus, des US-Kapitals. Nicht der amerikanischen Regierung, die bislang, bis zu Trump eben, der vom Volk gewählt wurde gegen die amerikanische Presse, alles und jedes in der Hand hatte. Aber gemeint sind die Konzerne. Und die sollen per TTIP und was auch immer, alles, was Europäer an Großbesitz haben, in die eigenen Krallen kriegen. Und da sagt eine neue Rechte, soll sie nicht. Das sage ich auch. Das ist nämlich auch eine linke Position, dass sie das nicht soll. Aber die Pseudolinke sagt, nein, die Amis sollen es kriegen. Alles andere ist Anti-Amerikanismus und Gott weiß was, auf jeden Fall, wir schlagen drauf. Das heißt, sie stehen rechts. Man darf nicht denken, die wären links. Was haben sie an Linken? Kämpfen sie für die sexuelle Selbstbestimmung der Jugendlichen? Davon habe ich nichts gehört. Wohl aber Reich hat dafür viel getan. Dem fühle ich mich verpflichtet. Also es kann doch niemand da sagen, wenn 15-Jähriger und 20-Jährige Geschlechtsverkehr einverständlicher Art haben, es zu verfolgen, Kinderschänder und so weiter. Ist ja eine Schweinerei, so ein Drecksgesetz von Amiland zu übernehmen. Wenn Sie links stünden, würden Sie sagen, das ist eine Schweinerei, geht gegen die menschliche Selbstbestimmung, was es ja auch tut, hört man nichts, ist also rechts. Dann waren wir bei der Religion. Wenn irgendwelche Islamis dann in Syrien im Auftrag der Amerikaner und Saudis da alle Christen köpfen, die sie kriegen können, dann soll man nicht reinfuschen, das ist Kultur. Das ist doch rechts, rechter kann kein Hitler stehen. Ob jetzt Christen oder Juden dran sind, ist doch wurscht. Na, und dann kommt das Dritte, das ist jetzt tatsächlich bei den neuen Rechten, das teile ich mit ihr nicht, ein beschränkter Nationalismus. Wir wollen nicht, dass nationale Güter in fremde Hände wandern, da bin ich auch dagegen, aber ich bin dafür, dass sie in die Hände des Volkes wandern. Das ist der Unterschied zur neuen Rechten. Aber der Unterschied zur falschen Linken ist, nein, der Herr Soros soll sie kriegen, der Herr Rockefeller soll sie kriegen, der Herr Pugh soll sie kriegen. Die sollen nur nicht so heißen, sondern es sollen anonyme Konzerne sein. Aber wichtig ist, die Amis sollen es kriegen, wenigstens die Reichsten. Das ist doch rechts. Und das erklärt, warum die entsprechenden Leute staatlichen Schutz genießen, weil was wir haben, so eine Merkel ist ja Niete und Null, ist ja keine echte Person, ist eine amerikanische Marionette. Und dementsprechend wird so eine Kolonialregierung natürlich alles tun, dass die echte Rechte, die sich jetzt Linke nennt, toben kann. Aber das war doch bei den Nazis dasselbe. Die Nazis klauten Melodien der KPD. Sie machten eine rote Fahne, nur mit dem Hakenkreuz drauf. Sie nannten sich Arbeiterpartei, während sie in Wirklichkeit natürlich die Partei des deutschen Kapitals waren. Und genauso ist das, was gegenwärtig links genannt wird, knalle rechts. Das, was gegenwärtig rechts genannt wird, mehr oder weniger rechts. Aber der Angriff auf die neue Rechte von der falschen Linken erfolgt von rechts. Das ist der Grund, warum man nicht bestraft wird. Nochmal. Anders ausgedrückt, die Antifa ist eine Farbe.
Sie bezeichnen die Antifa als rechts?
Ja, knalle rechts. Das sind die echten Faschisten unserer Zeit. Sie richten sich gegen die gleichen Prinzipien und Gruppen wie die Nazis auch und werden vom Staat genauso behandelt wie die Nazis von ihrem, nämlich der Weimarer Republik auch. Wenn sie jemanden umbringen, waren sie es nicht gewesen. Wenn sie schwere Körperverletzungen machen, kriegen sie ein halbes Jahr auf Bewährung und so weiter. Die Justiz ist auf ihrer Seite, die Presse ist auf ihrer Seite, die herrschende Klasse ist also auf ihrer Seite, die Regierung ist auf ihrer Seite. Na, leben wir etwa im sozialistischen Staat, gehören etwa die amerikanischen Konzerne auf deutschem Boden dem Volk? Nicht, dass ich wüsste. Also natürlich sind sie rechts, und zwar rechtsradikal, weil sie auch noch schlägern.
Danke für diese klare Antwort.
Ich danke auch dafür, für die gute Frage. Das ist der Grund für die Rechts-Links-Verwirrung. Selbstverständlich ist das eine propagandistische Verwirrung, nicht eine rein geistige, dass jemand sich irrt, sondern die wird gemacht und zwar geprügelt. Das war's schon. Aber ich sag's nochmal, der Unterschied ist, die neue Rechte will wenigstens die nationale Freiheit verteidigen und die falsche Linke will diese auch noch kaputt machen. Ansonsten Identität und so Zeug. Das wollen wir nicht, sondern die Selbsterkenntnis, die Vertretung der eigenen persönlichen Interessen, auf die man sich dann natürlich kollektiv einigen muss, das ist links. Dagegen, wenn jemand da zu Muslim gemacht wurde oder zum sozialen Cruise-Missile, zu einem armen Tropf, der gleichzeitig zum Amoklauf neigt, und das soll Kultur sein, das ist rechts. Wenn es aber anders wäre, wenn das nicht in Ordnung wäre, was ich sage, dann müsste in den letzten 300 Jahren, wo der Begriff immer gleich verwendet worden wäre, irgendetwas gefunden werden, was dazu passt. Findet man aber nicht. Man findet dagegen etwas ganz anderes. Man findet nämlich die klassischen Reaktionäre. Ich habe sie etwas vorgestellt, natürlich in Kürze. In England Burke, in Frankreich de Maistre und in Deutschland Julius Stahl. Das sind die Soll ich es noch kurz ausführen? Das sind die Gründerväter derjenigen, die jetzt toben und schlägern zugunsten der Regierung, zugunsten der US-Konzerne, zugunsten von TTIP und so weiter. So, Aber auch Hitler hat natürlich alles Wesentliche aus dieser Quelle bezogen. Und jetzt kommt etwas sehr Trauriges. Die sogenannte Neue Rechte legt sie wieder auf. Dafür soll man sie nicht verfolgen. Ich finde es sehr gut, wenn man die überhaupt mal lesen kann. Aber wer sie liest, ohne zu schaudern, der ist mir unheimlich. Verstehen Sie, was ich meine? Also wer so einen Julius Stahl, wer so einen de Maistre mal in der Hand hatte, den muss es grausen. Das ist nämlich das Urrechte, wenn wir jetzt mal vom eigentlichen Mittelalter absehen. Da ist die Quelle, da ist sie schriftlich. Die sind unangenehm zu lesen, das ist gar keine Frage. Aber ein bisschen reingucken ist gar nicht schlecht, dann weiß man etwa, wo der Wind herweht.
Ich habe noch eine Frage. Also so, hier bin ich, ja. Weil so viele Sachen, wie Sie sagen, kommen ja so viele Fragen auch etwa. Ich habe eine Frage mal. Sie haben gesagt, die Antifa, das sind also die Faschisten, die Neuen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das haben Sie vollkommen richtig verstanden. Darum werden Sie, wenn ich sagen darf, ja auch so behandelt wie die alte SA. Lauter Samthandschuhe, jeder Richter, die er anzieht. Und die Presse säuselt oder verschweigt. Ja.
Würden Sie denn auch Hitler und Goebbels auch als Linke, die sich so Faschisten entwickelt haben, verstehen? Sie wissen, Hitler hat ja einen linken Hintergrund. Und Goebbels, man hat in den 20er Jahren ein Buch geschrieben, zwei Revolutionen, da hat er gesagt, Deutschland wird wahrscheinlich mit der Sowjetunion wahrscheinlich mal den Weg zum Sozialismus gehen. Und sein ganzes Leben bis 45 hat er sich immer als dezidiert als Kommunist verstanden. Wie passt das dann hinein?
Es passt vor allen Dingen nicht zu den Tagebüchern von Goebbels, die ich gelesen habe. Ich weiß nicht, wo Sie diese Sätze herhaben. Das scheint keine Primärliteratur zu sein. Aber ich kann was anderes sagen. Ich habe es ja auch vorhin schon gesagt. Die gesamte NSDAP, die sehr bald mit dem Großkapital vorzüglich zusammenarbeitete, das ja nicht blöd ist, sondern auch weiß, was es will und was es an wem hat, hat natürlich versucht, Etikettenfälschung zu machen. Daher das Wort Arbeiterpartei, daher die rote Fahne und so weiter, was ich ja alles gesagt habe. Aber das ist doch nur eine Fälschung. In Wirklichkeit war die NSDAP so rechtsradikal, wie sie nur sein kann. Allerdings hat Hitler eine Besonderheit gehabt. Er war nicht billig. Er war wenigstens jemand mit einem gewissen Selbstbewusstsein an dieser Stelle. Man konnte ihn nicht, er war wirklich ein sehr schlechter Mensch, aber was er nicht war, war windelweich und für kleine Beträge käuflich. Deswegen musste das Kapital auch ein bisschen zögern, bevor er sie 1930 wirklich auf den Schild gehoben hat. Denn eins war klar, das wird keine ganz billige Marionette. Aber das war alles. Das ist ja nicht links, sondern das ist nur selbstbewusst für einen sehr schlechten Zweck. Aber dass der so knalle rechts ist wie nur was, man muss doch nur mal reingucken. Goebbels hat zum Beispiel in diesen Tagebüchern, und das lässt sich leicht nachlesen, ja bloß keine Sekundärliteratur ist verfälscht, gucken Sie ruhig mal an die Originale, die sind immer gut. Jetzt hat die Aufklärung endlich verloren. Jetzt ist die französische Revolution endlich beendet, Goebbels. Goebbels war intelligent, er wusste, wogegen er ist. Schwein, keine Frage, aber kein Dummkopf.
Ja. Wenn ich die Quelle vielleicht nennen darf, in den 20er Jahren hat Goebbels ein Buch geschrieben, zwei Revolutionen. Daraus ist ein Zitat, also das war der Zeit vor der Machtergreifung. Und da meinte er, es käme auf ein Zusammengehen von Sowjetunion und sozialistischen Deutschland. Da sind die Zitate her, sind also auch Originalzitate.
Gut, ich glaube Ihnen das voll und ganz und bin weit davon entfernt, da zu widersprechen. Aber man muss eines bedenken. Was ihm da gefallen haben kann, war nie und nimmer, dass der Gesellschaftsvertrag auch auf die Besitzlosen ausgeweitet werden sollte. Sondern das war natürlich so zu verstehen, die Sowjetunion ist der einzige Bündnispartner gegenüber den Versailler Erpressungen. Und als Nationalist, das kann man ihn nun nicht übel nehmen, war er gegen die Versailler Erpressungen. Aber das ist eine rein nationale Perspektive. Es ist keine im eigentlichen Sinne linke. Sonst müsste ja jeder noch so finstere Häuptling in Schwarzafrika ein Linker gewesen sein, der nicht wollte, dass die Weißen reinkommen. Da kann man dem Häuptling nur recht geben, aber er wird dadurch noch nicht links. Ansonsten gebe ich Ihnen völlig recht. Ich bin sicher, dass dieses Zitat echt ist, genauso wie meines auch.
Ich habe eine Frage. Sie hatten vorhin den Erik Erikson erwähnt, den Psychoanalytiker, und dessen Identitätsbegriff kritisiert. Und Sie gehen davon aus, was ich nachvollziehen kann, dass die Identität sich durch restriktive Maßnahmen, durch Zwangsmaßnahmen bildet. Können Sie zu diesem Identitätsbegriff, den Sie haben, vielleicht noch ein paar Worte sagen? Denn Identität betrifft uns ja irgendwie alle.
Ich bin einig mit Ihnen. Zunächst einmal einigen wir uns mal unabhängig von mir und unabhängig von Ihnen sozusagen aus Lexikon. Da wäre die Identität das Wiedererkennen der Gleichheit einer Person. Also eine kriminalistische Sache. Das ist ja der Gleiche, der schon mal diesen Einbruch gemacht hat und so weiter. Das heißt, der ist identisch. Deswegen heißt das Ding, mit dem man das feststellt, dass man bei sich tragen soll, Identity Card, also der Personalausweis. Das heißt aber, diese Identität wird von außen hergestellt, damit andere irgendeine Person als die gleiche wiedererkennen können. So, das heißt, da ist noch gar nichts dazu gesagt, wie die zustande kommt. Ich habe, um es kurz zu sagen, ich kann jetzt nicht alle Ausführungen machen, aber wenn Sie es wirklich interessiert, ich bin auf diese Frage in meinem Buch über Reich, Wilhelm Reich, ein ganzes Kapitel weit eingegangen. Da ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung zum Thema zu finden. Ich kann es hier versuchen, jetzt in Schlagworten abzuhandeln. Es ist die Frage, als was wollen wir ein Individuum, einen Menschen betrachten? Das, was er von selber ist oder das, was andere aus ihm gemacht haben? Es gibt da diese altgriechische Sage, die kennen Sie vielleicht von Prokrustes. Ein echter Bösewicht, der zwei Betten hatte und als Gastwirt auftrat. Die Gäste, wenn der Gast lang war, dann kriegt er das kurze Bett und sobald er eingeschlafen war, hackte Prokrustes und so weiter die überstehenden Teile ab. Oder aber wenn er kurz war, kriegt er das lange und das erwies sich als Streckbett und er wurde in die Länge gezogen. Endete also immer als Krüppel. So behaupte ich, und zwar schon recht lange, aufgrund der Erkenntnisse Freuds, macht die Gesellschaft durch das, was durchschnittlich erlebt wird. Aber schon als kleines Kind, das heißt, es ist in der Familie im Allgemeinen, dazu ist die ganze große Gesellschaft vorläufig noch unsichtbar, sozusagen einen Selbstwahrnehmungskrüppel aus den meisten Individuen. Also erweist sich als Prokrustesbett. Und jetzt sagt so ein Erikson, das Ergebnis von dem, was ich Prokrustesbett nenne, das nenne ich, Erikson diesmal, Identität. Und ich dagegen sage, das, was nicht verstümmelt ist und was vielleicht unter den Verstümmelungen wieder rückgängig gemacht werden kann, und dafür habe ich mein ganzes Leben eingesetzt als Psychoanalytiker bei Individuen, so gut es eben ging, mit der Hilfe Freuds, durch die Anleitung Freuds, natürlich nicht persönlich, sondern durch die Lehre, das ist die verschüttete Identität. Deswegen sagt Freud, meine Wissenschaft, also die Psychoanalyse seine, ist eigentlich eine Art Seelenarchäologie. So wie Schliemann, den er sehr bewunderte, Troja ausgegraben hat, versuche ich, das Individuum auszugraben, bevor es verstümmelt wurde. Und das ist wie Feuer und Wasser. Man kann sagen, mein Identitätsbegriff ist links, oder auch Freuds Identitätsbegriff ist links, Eriksons Identitätsbegriff ist rechts. Erikson sagt es mit folgenden Worten, ich sage es immer, ich glaube nämlich, sie sind ein bisschen interessant, die Worte. Wir sollten im Gegensatz zu Freud nicht darauf achten, was die Gesellschaft dem Individuum nimmt, sondern was sie ihm gibt. Das ist in dem Buch Identität und Lebenszyklus, das ist ein Hauptwerk. Und an der anderen Stelle, damit es etwas deutlicher wird, der U-Boot-Kapitän, die deutscheste der deutschen Identitäten ist der Militarismus. Da aber Deutschland verloren hat, kommt es jetzt darauf an, also das sind wörtliche Zitate, kommt es darauf an, aus Hitler jungen Ledernacken zu machen. Das Pentagon war begeistert und hat ihn sofort angestellt, Vergangenheit hin, Vergangenheit her, denn so Leute braucht man als Imperialist. Oder ein letztes, das Ziel ist der U-Boot-Kapitän, das ist jetzt nur indirekt damit zusammenhängt, aber es beleuchtet, wes Geistes Kind so einer ist. Der U-Boot-Kapitän muss Hirn, Herz und Gewissen seiner Mannschaft sein. Also Sie sehen, was für ein Bursche das ist und was das für ein Identitätsbegriff ist. Das ist eine Art Schändung der Psychoanalyse. Der wirkliche ist natürlich, wie kann ich wieder ausgraben, was ich war, bevor man mich verstümmelt hat. Dafür ist die Psychoanalyse im Sinne Freuds gedacht. Nicht ihre Fälschungen. Auch da gibt es Fälschungen. Aber wenn man einen richtigen Freud geguckt hat, der sich natürlich sehr vorsichtig ausdrücken muss, aber man kann ja zwischen den Zeilen lesen, weiß und merkt sofort, darum geht es ihm. Die Verstümmelungen rückgängig machen, die nicht direkt gemacht werden müssen, sondern durch das Erleben der Hilflosigkeit in einer gewissen Zwangslage ganz von selber kommen. Das ist die eigentliche Leistung Freuds. Ich kann noch genauer sagen, wie er diese Leistung gemacht hat, damit es nicht so mysteriös bleibt. Man kann nämlich das Ergebnis dieser Dressur, die aber keine bewusste Dressur jetzt ist, das ist nicht die Hauptsache, wenn sie mal existiert. Sie muss es gar nicht. Also das Ergebnis dieser Vorgänge kann man dadurch rückgängig machen, tendenziell, ob es immer klappt, ist eine andere Frage, dass man die psychische Methode anwendet, das heißt, den heimlichen Einfällen folgt, die normalerweise unterdrückt sind. Das sind dann erst ganz uninteressante, periphere Dinge, weil nur die nicht sofort Angst machen. Und dieser Weg nennt sich die freie Assoziation. Alles, was Freud sagt, mit Ausnahme, er hat eine Altersverirrung dann noch von sich gegeben, die können aber streichen, erst ganz spät. Aber bis dahin, das ist durch die Auswertung dieser sogenannten freien Assoziationen entstanden, also auf einer experimentellen Grundlage. Was passiert, wenn? Und was dabei passiert, ist, dass da ganz erstaunliche Dinge rauskommen, die man nie erwartet hätte, weil sie begraben sind unter diesem ganzen Wust von schlechtem Erleben sozusagen in der eigenen Schwächesituation. Das ist die Psychoanalyse. Die Rückgängigmachung nach Möglichkeit dieser Verbiegungen, die durch übermächtige Hilflosigkeit in der schlechten Lage als kleines Kind entstanden sind. Erstens sind Kinder unerfahren, zweitens sind ihre Fähigkeiten noch nicht so entwickelt und drittens können sie sich nicht wehren. Das ist der Grund, warum diese Sachen in die Kindheit zurückführen und so schwer zu finden sind und viel Ruhe brauchen. Das ist jetzt die Kurzerklärung. Aber darauf basiert alles. Man kann es auch andersherum ausdrücken. Jede Aussage, die im Namen der Psychoanalyse getätigt wird und nicht auf dieser Grundlage abgeleitet werden kann, genauso wie der Wissenschaft ganz allgemein, die nicht den drei von mir genannten Prinzipien folgt, muss gestrichen werden. Ist ungültig. Passt nicht dazu. Ist eine Fälschung, falls man drauf besteht. Aber ich danke vor allen Dingen allen, die jetzt diese Fragen gestellt haben, weil dadurch wird doch vieles klarer. Ich kann also nochmal sagen, die Antifa ist eine FA. Es ist einfach die SA des internationalen US-Kapitals und seiner Kolonialregierungen. Das erklärt ihre bevorzugte Behandlung durch Gerichte und Presse. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen. Ist das richtig? Haben noch? Dann würde ich sagen, lassen wir vielleicht noch zwei Fragen, weil ich etwas Angst habe. Einige müssen ja stehen und so weiter, dass es ein bisschen zu viel wird. Ich glaube, es sollte sich eher etwas setzen. Ist das recht? Dass es ein bisschen eindringt und dass man in Ruhe drüber nachdenkt. Weil eines ist doch sicher, ich hoffe, da werden mir die meisten recht geben. Was ich sage, ist ungewohnt. Heute musst du gegenüber uns die Fahrkreide fressen. Aber aufgepasst, wenn keiner guckt, reißen sie Plakate ab, zünden Häuser an und was sie so alles machen. Denn sie wissen ja, dass sie straflos sind. Das ist Geheimnis. Was meinen Sie alle, warum die SA das Gleiche machte? Aus dem gleichen Grund. Weil natürlich jeder SA-Mann wusste, egal was er anstellt, er wird entweder eine ganz milde Strafe bekommen oder eine Bewährungsstrafe oder Freispruch aus Mangel an Beweisen. Das ist der ganz gewöhnliche Grund für den Hitler-Terror, bevor Hitler selber die Polizei hatte. Sehr einfach.
Hallo, hier bin ich. Dann würde ich gerne mal eine Einschätzung zur RAF haben von Ihnen.
Zur RAF? Ja. Knallköpfe. Also ich kann es natürlich auch noch genauer machen. Zunächst einmal, die Idee eines Privatkriegs gegen einen hochgerüsteten Staat hat etwas Verrücktes. Sind wir da einig? Also ein paar Männchen, die irgendwo ein paar Waffen gestohlen haben, ob gute oder schlechte Ziele verfolgend, können niemals mit einem hochgerüsteten Staatsapparat fertig werden. Wer Näheres dazu wissen will, empfehle ich einfach Lenins Was tun. Weil in Russland hat sich das Problem auch mal gestellt in alter Zeit. Individuen können nie und nimmer gegen einen Staatsapparat etwas ausrichten, der noch dazu, also mindestens mal Bomberflotten hat. Das geht einfach nicht. Das heißt, es ist verrückt. Aber es handelt sich um eine Verrücktheit mit Methode. Meines Erachtens, sage ich jetzt als Psychoanalytiker, ist es eine Selbstbestrafung, eine unbewusste Selbstbestrafung. Dafür, dass man das gegen den Gewaltapparat hat, das ist verboten, wird so ein Über-Ich mobil und drängt einem zu selbstschädigenden Handlungen, die einen noch dazu moralisch ins Unrecht setzen. Und unter dem Aspekt, denke ich, das ist, ich war ja gefragt, das ist meine persönliche Ansicht, ist die RAF zu verstehen. Wenn sie nicht umgebracht hat, ist der Herrhausen. Denn sonst hätte man doch mal einen geschnappt. Aber seither ist die Deutsche Bank amerikanisch. Und außerdem wurden den Attentätern die Fluchtwege freigehalten. Das ist sehr ungewöhnlich. Aber alle anderen Raff-Geschichten sind wohl echt, im Kern zumindest. Aber dann sind sie verrückt. Wie die Verrücktheit zustande... Natürlich wurden die Raff-Häftlinge ermordet. Es ist, da kann ich, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es geht nicht, dass in einem riesigen Gefängnis, wo keine Maus reinkommt und alles bewacht ist, wo dann allerdings im Augenblick, wo es Raff ankommt, die Videokameras mal wieder ausfallen, dass da, wenn Leute von einer Zelle in die anderen verlegt werden, in einem Betonbunker, es wird gleich klar, warum ich das sage, die natürlich keine Pistolen reinschmuggeln können, das ist Unsinn. Und schon gar nicht von Zellenverlegung zu Zellenverlegung. Selbstverständlich sind sie erschossen oder erhängt worden. Und die andere Sache ist, wie es der Teufel will oder so, hatte ich zu diesem Zeitpunkt gerade eine ganz abscheuliche Neubauwohnung als armer Student und versuchte, ein Loch in die Decke zu bohren, um eine Lampe aufzuhängen. Die Decke war aus dem gleichen Material, dieser Stahlbeton, wie die Raffzellen auch. Ich bin wirklich nicht ungeschickt, ich schwöre es, ich habe persönliche Bekannte, die können es bestätigen. Ich habe 3 Black & Decker Bohreinsätze abgebrochen, bis ich das da drin hatte. Und dann sollen die mit einem Löffelchen in Zellenwände so große Löcher gemacht haben, dass sie da drin Pistolen verstecken konnten, und zwar bei ganz vielen Zellen, wobei die einzigen Löffelchen, die sie hatten, Aluminiumzellen sind. 10.000 Euro für jeden, der das vor meinen Augen schafft. Das geht nicht. Natürlich wurden sie ermordet. Man darf keine Gefangenen ermorden, ist eine Schweinerei, keine Frage. Aber dass es sich auch um partiell Geistesgestörte handelte, ist auch keine Frage. Ein Privatkrieg kann zu keinem Erfolg führen. Will man dagegen die Verhältnisse in einem guten Sinne ändern, muss man das Volk gewinnen durch das, was Lenin sagt, nämlich geduldig aufklären. Das ist das, was ich gerade versuche. Es ist viel besser, die Loyalität gegenüber der Gewalt zu zerstören durch langsames Aufklären, als irgendwelche verrückten Aktionen zu machen, wo man Märtyrer wird und nichts erreichen kann. Was die Raff wirklich wollte, weiß ich nicht. Aber eins kann ich noch sagen. Die Raff war die einzige Kraft ihrer Zeit, davon habe ich wirklich was gelernt, die Presse richtig eingeschätzt hat. Das gibt's aber bei Verrückten öfter. Das gibt's auch bei ganz einfachen Individualparanoikern, dass die einzelne Dinge, das sagt schon Ferenczi, der neben Reich bedeutendste Schüler Freuds, dass die bisweilen einzelne Dinge 1000-mal richtiger sehen als alle anderen. Sie zahlen dafür aber den Preis, dass sie verrückt sind. Und so ähnlich muss man sich bei der Raff vorstellen. Ich hoffe, dass das eine nachvollziehbare Antwort gewesen ist. Da hinten hat sich jemand gemeldet.
Ja, recht schönen Dank. Nochmal vielen Dank für die sehr interessanten Ausführungen. Zu den meisten hätten Sie auch meine persönliche Zustimmung. Ihr Vortrag fällt so ein bisschen aus dem üblichen Rahmen heraus. Das ist anregend und stimulierend. Ich möchte zu den Fragen, die ich habe, nur eine stellen, und zwar zum Thema Antifa. Also ich kenne verschiedene Akteure aus der Antifa, speziell also in Thüringen. Und es gibt da Berührungsängste und es gibt Berührungsübereinstimmungen. Also ich lehne persönlich jede Anwendung von Gewalt ab. Ich bin auch ein Gegner des Prinzips der Diskursverweigerung, weil mir die Meinung des anderen gerade so nicht passt. Dafür steht auch die Antifa. Aber die Antifa gibt es so auch nicht. Die ist in sich auch sehr differenziert und gespalten. Ich kenne einige Vertreter der Antifa, die jegliche Form des Kapitalismus und der Hegemonie von Konzernen ablegen, seien sie amerikanisch oder seien sie deutsch. Zum Zweiten muss ich sagen, es gibt einen Verfolgungsdruck der Behörden gegenüber Aktionen der Antifa. Also ich war einige Male in Dresden selber dabei und saß dort mit in den Sitzblockaden. Wir wurden nicht freundlich behandelt. Der Thüringer Pfarrer König ist mir gut bekannt, wie mit ihm umgegangen ist. Das spricht nicht für Systemnähe. Und wie Hamburg also ausgenutzt wurde, um medial gegen alles, was links ist, aufzurüsten, medial, spricht auch nicht für Systemnähe. Also würde mich mal interessieren, wie Sie das also einschätzen. Dankeschön.
Ich habe zu danken. Ich finde die Frage prima. Ich kann sie beantworten der gleichen Weise wie für die NSDAP auch. es gab auch unter den Nazis Leute mit unklaren Vorstellungen, die hinterher die Seite wechselten sogar. Es gab eins unserer alten Autoren zum Beispiel, deutscher Jude, wie so viele von uns, wurde halt durch einen SS-Mann, der alles mit Hitler teilte und den Antisemitismus nicht, aus Deutschland rausgeschmuggelt. Das war der Wallace, der jetzt leider gestorben ist vor längerer Zeit. Also das heißt, sobald drei Mann zusammen sind, ist einer nicht genauso wie der Durchschnitt. Das gilt überall. Ich behaupte auch nicht, und das behauptet hoffentlich auch sonst kein vernünftiger Mensch, dass Leute, die sich noch nicht völlig verrannt haben und dafür Geld kriegen oder sonstige Vorteile oder halt sogenannte Aufwandsrechtfertigung, das sage ich als Psychologe, im Sinne Festigers treiben müssen, ich kann erklären, was das ist, wenn das nicht der Fall ist, ich soll es kurz sagen, wenn Sie einen Aufwand für eine Sache getrieben haben, den die absolut nicht wert ist, dann kriegen Sie die Neigung, sich einzureden, das sei es doch wert gewesen. Das heißt, je mehr jemand in eine wertlose Sache investiert hat, umso mehr redet er sich ein, es sei doch in Ordnung, weil er ja die Investition nicht mehr rückgängig machen kann. Das ist jetzt auch eine abgekürzte Formulierung, aber die Länge, da muss ich Sie auf die Fachbücher verweisen, das würde jetzt die Zeit fressen. Das wäre die Aufwandsrechtfertigung. Wenn das alles nicht der Fall ist, in diesem Augenblick kann es sehr wohl sein, dass jemand einfach irregeleitet war. Da kann durchaus der eine oder andere Saulus zum Paulus werden, wenn er auf die Vernunft stößt. In einem Punkt bin ich mit Ihnen sicher nicht einig. Ich bin nicht gegen jede Anwendung von Gewalt. Ich halte sie immer für völlig angemessen, wenn es sich um Gegenwehr handelt. In jedem anderen Fall gefällt es mir nicht. Aber als Gegenwehr finde ich sie genau richtig. Man glaubt gar nicht, wie autoritäre Charaktere darauf reagieren und wie brav sie werden und richtig Vernunft zur Vernunft kommen, wenn sie rechtzeitig eins auf die Schnauze kriegen. Ich habe es erlebt. Also, aber davon einmal abgesehen, in jedem anderen Fall sollte die Gewalt natürlich nichts zu suchen haben. Ja, und dass einzelne Leute irregeleitet sind und einem sozialen Druck erlegen sind oder einfach zu faul waren in ihrem Hirnkästchen, gegen einen sozialen Druck Ordnung zu schaffen, das kommt überall vor. Ich glaube auch nicht von der Gegenseite, dass jeder einzelne KPDler das Programm der KPD wirklich begriffen hatte. Auch da gab es sicher am Rande ein paar Wirrlinge. Es ist ganz unmöglich, viele Leute an einem Platz zu haben und kein einziger Knallkopf ist drunter. Aber das gilt im Schlechten wie im Guten. Sowohl kann sich jemand bessern, der irregeleitet wurde, wie auch jemand irregeleitet werden und irgendwo ganz übel enden. Da gibt es ja 1000 Biografien in der Geschichte, der zunächst einmal sich einer guten Sache gewidmet hat. Ich hoffe, dass das eine anständige Antwort war. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn keiner guckt, sind die Jungs äußerst gewalttätig und ein bisschen muss der Staat natürlich auch den Eindruck erwecken, er sei nicht völlig parteilich. Deswegen muss er manchmal so tun, zum Beispiel jetzt auf der Buchmesse, dass hier keine Gewaltakte passiert sind, wäre sicher nicht der Fall gewesen, wenn es nicht eine große Missbilligung derselben in Frankfurt im Volk gegeben hätte. Da würden hier aber die Stände brennen und die Bomben fliegen. Oder Ähnliches. Oder die Schreier hier randalieren und die Zeitung dann irgendwas Zuckersüßes schreiben. Im Warschauer Ghetto prügeln sich wieder mal die Juden und die Nazis. Gut, wie kann das nur sein, dass nicht alle Menschen so edel und klug sind wie ich selbst? Das ist doch die übliche Ekelhaltung, die dann kommt in der Lügenpresse. Das wäre sicher der Fall gewesen. Das heißt, die Gegenseite achtet auch darauf, was ich leisten kann, was nicht. Und es manchmal vortäuschen, sie würde sich an ihre Gesetze halten und dann hält sich sogar dran, aber ungern. Und nicht lang und nicht zuverlässig. Ich ende vielleicht an der Stelle diesen Beitrag mit den Worten der griechischen Verfassung, die kann man aber auch auf jedes andere Land überschreiben. Diese Verfassung ist so viel wert wie die Wachsamkeit des griechischen Volkes. Sollte bei anderen Völkern eigentlich auch hin und wieder so sein, würde ich mal sagen. Mehr kann sie aber auch nicht wert sein. Sie ist keineswegs so viel wert wie der Kopf eines Bundesrichters. In Wahrheit ist sie sehr viel wertvoller.
Ja, ich möchte mich erstmal bedanken, dass Sie meine laienhaften Fragen so beantworten mit Kompetenz. Ich habe eine Frage. Sie gehen ja vom Gesellschaftsvertrag aus, ja, und diese Frage treibt mich schon länger um, muss ich sagen, weil sie mich einfach so beschäftigt. Aber es gibt ja weder eine logische Ableitung, noch gibt es einen historischen Beleg, dass irgendwas gewesen ist. Es gibt jetzt Rousseau mit seinen Ideen. Und ich muss sagen, ich glaube, je mehr ich darüber nachdenke, umso weniger glaube ich an den Gesellschaftsvertrag, so sympathisch der Gedanke mir auch ist.
Nun, das ist einfach zu beantworten. Der Gesellschaftsvertrag ist die Antithese zur Erbherrschaft. Ich denke, es ist logisch außerordentlich leicht abzuleiten, dass die Freiheit nur per Gesellschaftsvertrag möglich ist. Das heißt, mehrere Individuen sitzen in einem Boot und müssen sich jetzt einigen. Ist der Kapitän erblich oder stimmen wir die wichtigen Sachen gemeinsam ab? Letzteres wäre der Gesellschaftsvertrag, ersteres wäre die Monarchie oder Oligarchie. Es stimmt auch nicht, dass es niemals Demokratien gegeben hätte. Im alten Athen, die war gar nicht so schlecht. Aber sie musste durchgeboxt werden. Sie hatte ihre Mängel, der Hauptmangel war die Sklavenhaltung. Und es gab auch noch ein paar andere Mängel. Aber wer nun einmal das Glück hatte, Athener Vollbürger zu sein, für den war nach einigen Kämpfen, vom Himmel fiel's nicht. Ich empfehle in diesem Zusammenhang das Buch von Rosenberg über die Antike. Ich habe den zweiten Teil geschrieben, aber der griechische Teil ist von Arthur Rosenberg, nicht zu wechseln mit dem nazigleichen Namen, das ist ein Jude. Darüber hinaus ist er vor allen Dingen KPD-Mitglied gewesen und Professor für Altphilologie. Das war nämlich vor Brandt und vor Hitler. Also da ist das Standardwerk zum Thema, wie die Athener Demokratie erkämpft wurde. Man kann es natürlich auch woanders nachlesen. Aber das ist ja ein Gesellschaftsvertrag. Was soll es denn sonst sein? Leute einigen sich, die wichtigen Fragen per Abstimmung zu erledigen, in diesem Fall auf dem Marktplatz, da ist Agora auf Griechisch, und ansonsten die weniger wichtigen und die Tagesfragen, die man auf die Weise nicht lösen kann, an gewählte Exekutivbeamte zu delegieren, die sie auch wieder abwählen können, wenn sie nicht passen, allerdings erst bei der nächsten Volksversammlung. Die war aber alle 3 Monate ungefähr. Ja, das ist doch der Gesellschaftsvertrag, was denn sonst? Ob die Griechen das so nannten oder nicht, ist doch gleichgültig. Das wäre ein realistischer Irrtum, also in dem, was ich vorhin sagte. Aber da ich Nominalist bin und alle anderen dazu auffordern möchte, auch welche zu werden, wissen wir, es ist für, Goethe scheint auch einer gewesen zu sein, denn er sagt doch, Name ist Schall und Rauch. Ob die Athener jetzt und manche anderen Griechen ihre Herrschaftsform Volksherrschaft nannten oder Gesellschaftsvertrag, das ist gehupft wie gesprungen. Dass es dabei technische Schwierigkeiten gibt bei Flächenstaaten, das ist klar, sie waren zu Rousseaus Zeit zweifellos größer als heute. Damals gab es nämlich noch nicht sowas wie Ja-Nein-Tasten bei Abstimmungen, die man in jedes Haus legen kann, per Fingerabdruck verifizieren. Könnte man heute aber. Und infolgedessen würde Demokratie, das heißt dem Gesellschaftsvertrag heutzutage, sehr viel weniger entgegenstehen als zur Zeit Rousseaus. Aber an sich finde ich die Sache sehr einfach. Aber das ist jetzt keine Frage von Kenntnissen, von Laie und Fachmann. Fachmann bin ich für alte Geschichte und Fachmann bin ich natürlich für Psychoanalyse. Aber Fachmann für Gesellschaftsvertrag kann niemand sein. Das ist eine einfache Überlegung. Sollen wir aufhören? Weil ich dachte, es wird am Ende ein bisschen viel. Aber was ich sehr gut fände, ist, wenn diese Diskussionen sich fortsetzen und in geordneter Weise fortsetzen lassen. Denn sonst wird es zu viel und man muss vieles verarbeiten. Und man muss eines wissen, die Gewalt hat im eigenen Kopf ganz schöne Ableger, mit denen es zu kämpfen gilt. So leicht wird man sie nicht los, kann man nur mit Entschlossenheit, System und Biss am Ball bleiben. Ganz herzlichen Dank für das lange disziplinierte Zuhören. Ach, eins möchte ich doch noch sagen. Entschuldigung. Eins will ich doch noch loswerden, wenn ich darf. Und zwar, wo bleiben eigentlich meine Verleumder, die Dreckschweine? Die hätten doch hier die Möglichkeit gehabt, wenn sie behaupten, Marxismus und Psychoanalyse, die ich vertrete, seien faschistisch. Das tun sie nämlich, jedenfalls wenn sie richtig vertreten werden, wenn ich sie vertrete beispielsweise. Warum hat keiner von diesen Stinkern hier die Möglichkeit des freien Wortes genützt? Das bricht den moralischen Stab über sie noch mehr als ihr Randalieren selbst. Jetzt bedanke ich mich ganz herzlich, auch nochmal ausdrücklich bei allen, die so klare und oft sehr hilfreiche Fragen gestellt haben.
Ja, und für alle, die interessiert sind an einem weiteren Austausch und noch diskutieren möchten, wir haben im Restaurant Handelshof, das ist hier quer durch den Saal durch, findet man ganz leicht, haben wir Tische reserviert, wo jeder herzlich eingeladen ist, der noch weiterreden will. Und ansonsten ist man natürlich auch an unserem Stand, der ist gerade hier um die Ecke, an unserem Messestand sehr herzlich eingeladen. Es ist um viele Bücher jetzt auch nochmal gegangen, die da zu besichtigen und auch zu kaufen sind. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.